Heute geht es bei Mensch und Medizin um die Frage, wie unabhängig medizinische Informationen eigentlich sind, auf deren Basis Eltern Entscheidungen treffen sollen. Konkret schauen wir auf den Impfkalender für Säuglinge und Kleinkinder und exemplarisch auf die RSV-Immunisierung. Wenn Eltern sich den Impfkalender für Säuglinge anschauen, entsteht schnell der Eindruck einer sehr hohen Dichte an medizinischen Maßnahmen in den ersten Lebensmonaten. Das wird offiziell und damit begründet, dass das Immunsystem in dieser Phase besonders schutzbedürftig sei und schwere Infektionskrankheiten verhindert werden sollen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Arzt, Biochemiker, Mathematiker und Wissenschaftstheoretiker Dr. Jobst Landgrebe. Er ist Mitglied unserer Mensch und Medizinfachredaktion. Ich grüße dich, Jobst.
Hallo Corinna, schön, dass du mich heute eingeladen hast.
Jobst, nehmen wir als Beispiel das respiratorische Syncytialvirus RSV. Dieses Virus wird oft als bedeutendste infektiöse Gefahr für Neugeborene dargestellt. Wie ist das einzuordnen?
Das RSV-Virus ist ein RNA-Virus, das alle Kinder Europas und ich glaube der ganzen nördlichen Hemisphäre, in der südlichen Hemisphäre bin ich mir nicht so sicher, bis zum Ende des zweiten Lebensjahres durchinfiziert. Das ist also ein endemisches Virus, das ganz häufig vorkommt und das zu einer Atemwegserkrankung führt, die in der ganz großen Mehrzahl der Fälle harmlos ist. Es ist sicherlich nicht die gefährlichste Infektionserkrankung für Kinder. Da gibt es ganz, ganz andere, viel gefährlichere Infektionskrankheiten. Es ist eher eine harmlose Infektionskrankheit.
Gehen wir der Reihe nach das alles durch. Wie ist denn das RSV aufgebaut? Wie infiziert es Zellen?
Ja, das ist ein Virus mit Hülle und als Erbmaterial hat es eine lineare RNA-Einzelstrang und das wird eben durch Husten, also Tröpfcheninfektion und Schmierinfektion übertragen, wie auch zum Beispiel Coronaviren oder Adenoviren übertragen werden und infiziert dann die Zellen der Nasen-Rachenschleimhaut und eben kann auch die ganzen Atemwege bis runter in die Lunge infizieren und in ganz seltenen Fällen eben auch zu einer Lungenentzündung führen.
Was sind denn die konkreten Symptome für Eltern, die uns jetzt zuhören? Und wie gefährlich, du hast es zwar schon angedeutet, ist dieses Virus?
Also die Symptome sind in erster Linie Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Die meisten Eltern würden eine RSV-Infektion als Schnupfen erleben. In seltenen Fällen kommt es wirklich zur Atemnot des Kindes, wenn nämlich die unteren Atemwege auch infiziert werden. Und in ganz seltenen Fällen, das sind vielleicht in einer Großstadt wie Köln im Jahr 50 Kinder und deutschlandweit eben ein paar hundert Kinder pro Jahr, muss man ein Kind auch mal hospitalisieren. Wenn das Kind keinerlei Vorerkrankungen hat und sonst gesund ist, dann ist das unwahrscheinlich, aber selbst dann überlebt, dass die Kinder in Deutschland stirbt, eigentlich kein Kind am RSV-Infektion.
Das ist gesagt, wie viele Kinder erkranken ernsthaft an diesem RSV, sodass sie ins Krankenhaus müssen. Das sind etwa 50, das sind ja nicht wirklich viele.
Nein, also jetzt für eine Großstadt wie Köln, ne? Also vielleicht 50 bis 100 werden da im Jahr hospitalisiert, wobei man da auch sagen muss, dass hospitalisierte Kinder oft aus Familien kommen, die schlecht die Möglichkeit haben, sich um das Kind zu kümmern, also oft sozial schwache Familien. Und im Grunde genommen besteht nur ganz selten eine wirklich Hospitalisierungsnotwendigkeit.
Liegt denn diese Seltenheit ernsthafter Erkrankungen an der Impfung?
Nein, gar nicht, denn es gibt ja für Kinder keine Aktivimpfung gegen RSV, sondern die Seltenheit der Erkrankung liegt an der Harmlosigkeit des Virus. Das Virus ist halt ein endemisches Virus, das eben jede Kindergeneration infiziert. Das liegt auch daran, dass die Immunität, die da entsteht, nicht dauerhaft ist. Das heißt, zum Beispiel kann sich ein Kind, das als einjähriger Säugling oder halbes Jahr alt infiziert wurde, dann mit 3 oder 4 Jahren nochmal infizieren und dann wieder sein kleines Geschwisterkind anstecken. Und deswegen ist das halt ein endemisches Virus, gegen das Impfen auch sinnlos ist.
Die RSV-Impfung wird in den ersten Lebenstagen des Kindes vom Arzt empfohlen. Oft werden Eltern sogar dazu gedrängt, wie uns ein frischgebackener Vater geschrieben hat. Das ist ja in dem Fall gar nicht nötig. Warum tut man das?
Ja, das tut man eben laut Hersteller und auch Empfehlungen vom Robert-Koch-Institut, um eben diese ganz seltenen, schwierigen Verläufe denen vorzubeugen. Ich halte das nicht für sinnvoll, da eben diese schweren Verläufe extrem selten sind und man eben niemals bleibende Schäden hat und die Kinder eben auch nicht sterben, wenn man sie zumindest vernünftig behandelt. Und wenn ein Kind wirklich mit einer RSV-Infektion stirbt, dann stirbt es eben damit und nicht daran. Dann hat es eine ganz schwere zugrunde liegende Krankheit und wäre dann eben auch mit einem anderen Erreger eines Atemweginfekts gestorben. Aber das ist eben keine Todesursache bei Säuglingen, zumindest nicht in unseren Breitengraden. Und deswegen, aus meiner Sicht, braucht man keine Impfung. Man muss ja auch das Risiko der Impfung dann noch mit einschließen in die Erwägung.
Ja, darüber sprechen wir auch noch. Es gibt aber auch Kennzahlen wie die Number Needed to Treat, also wie viele Kinder behandelt werden müssen, um einen schweren Verlauf zu verhindern. In welchem Verhältnis steht diese Zahl und warum spielt sie in der öffentlichen Kommunikation kaum eine Rolle?
Also diese Zahl ist die wichtigste Kennzahl in der Impfwissenschaft, in der Vakzinologie. Die sagt einfach, wie viele Probanden man impfen muss, um dann einen schweren Verlauf zu verhindern. Und beim Mumps oder Masern, Röteln, Diphtheria, Pertussis, Tetanus, den 6 klassischen Kinderimpfungen, ist diese Zahl ganz klein. 5 oder kleiner. Also wenn ich 1, 2, 3, 4 oder 5 Kinder impfe, habe ich schon einen schweren Verlauf oder einen mittelschweren Verlauf verhindert. Und das heißt, das ist das Ideal, dass eben sozusagen jeder Impfling fast von der Impfung profitiert. Und diese Zahl ist also bei der Verhinderung von Hospitalisierung bei Kindern liegt die bei 50. Also man muss 50 Kinder oder sogar noch mehr impfen, um bei einem Kind eine Hospitalisierung zu verhindern. Und man muss 250 bis 300 Kinder impfen, um bei einem Kind Sauerstoffgabe über eine Nasensonde zu verhindern oder Nasenmaske zu verhindern. Das heißt, im Grunde genommen muss man zur Verhinderung eines unangenehmen, aber nicht in irgendeiner Weise bedrohlichen Ereignisses eine sehr, sehr große Anzahl von Kindern impfen. Das heißt, die allermeisten Kinder profitieren eben gar nicht von der Impfung.
Welche Impfstoffe gibt es überhaupt gegen RSV?
Also es gibt diesen Passivimpfstoff, den die Kinder bekommen. Das ist eben keine Impfung, bei der das Immunsystem aktiviert wird, muss man verstehen, sondern das sind Antikörper, die dem Kind gegeben werden, die durch eine gentechnische Veränderung sehr lange haltbar sind. Die bleiben also ein halbes Jahr in dem Kind und die vermitteln auch schon Infektionsschutz, aber eben der ist medizinisch nicht besonders sinnvoll. Das tun sie. Der Impfstoff heißt Nivazimab. Und dann gibt es noch Aktivimpfstoffe für Erwachsene. Da gibt es 2, Abrysvo und noch einen anderen, der so ähnlichen Zungenbrechernamen hat. Und Emrisva von Moderna als mRNA-Impfstoff.
Also wenn du sagst, der Impfstoff für Kinder bleibt 6 Monate im Körper des Kindes, heißt das, das muss alle 6 Monate aufgefrischt werden? Empfiehlt man das?
Nein, die Empfehlung ist eine einmalige Impfung direkt nach der Geburt, sodass das Kind in Anführungszeichen 6 Monate passiv geschützt ist, weil eben der Antikörper hinzugefügt wurde. Und danach wird das Kind sich infizieren. Die Theorie ist jetzt, die Infektion ist bei also ganz kleinen Kindern besonders schlimm. Also schützt man die in Anführungszeichen für die ersten 6 Monate und danach werden die sich alle infizieren. Und wenn sie 2 sind, werden sie trotz dieser Passivimmunisierung alle die Infektion mit dem Virus durchlaufen haben.
Das ist gesagt, Erwachsene bekommen also einen Aktivimpfstoff. Was ist denn der genaue Unterschied?
Bei einem Aktivimpfstoff wird eben meistens traditionellerweise ein Eiweiß oder Eiweißfragmente in den Körper gespritzt, die das Immunsystem aktivieren, sodass sich B- und T-Zellen bilden, die bei einer Infektion dann das Virus oder das Bakterium, aus dem diese Eiweiße kommen, erkennt und dann das Virus oder Bakterium angreifen kann und eliminieren kann. Und das ist die klassische aktive Immunisierung und die wird eben bei Erwachsenen oder bei Älteren ab 60 empfohlen neuerdings mit diesen vorhin genannten Aroxvi und Abrysvo, so jetzt habe ich es auch beide benannt, das sind proteinbasierte, also eiweißbasierte Impfstoffe. Oder seit 2024 zugelassen ist auch Emrisiva von Moderna, ein mRNA-basierter Immunisierungsmittel.
Ist es empfehlenswert, sich mit einem RSV-Impfstoff impfen zu lassen, wenn man älter ist, über 60?
Also ich habe jetzt mir mal hier die Studie vom Emrisiva angeguckt. Dort ist der Number Needed to Treat zur Verhinderung einer leichten bis mittelgradigen Bronchitis 833. Das heißt, man muss 833 Patienten impfen, um bei einem die Verhinderung einer Bronchitis oder Pneumonie zu sehen. Das ist also eine Zahl, die ist noch viel absurder als beim SARS-CoV-2-Impfstoff, wo man 130 Patienten impfen musste, um bei einem einzigen milde grippale Infektsymptome zu verhindern. Also das ist wirklich eine absolut lachhafte Wirksamkeit. Und die Wirksamkeit ist deswegen so lachhaft schlecht, weil ernsthafte Symptome auch bei alten Patienten so gut wie niemals auftreten. Also da sind dann irgendwie so Zahlen wie von 15.000 Infizierten hatten irgendwie 9 Leute ernsthaftere Symptome. Und bei so einer extrem geringem Risiko ernsthafter Symptome sind natürlich relative Wirksamkeitsmessungen, wie die, die die Studie dann immer vorlegen, nicht ernst zu nehmen. Man muss dann das nehmen und daraus den NNT berechnen und dann kommt man eben auf so Zahlen von 800 oder sogar in den Tausenden zur Prävention bei den anderen Impfstoffen. Also vollkommen absurde hohe NNTs, die eigentlich zeigen, dass diese Impfstoffe vollkommen sinnlos sind und man die nicht nehmen sollte. Schon alleine von der Nutzenseite her, ohne über das Risiko zu sprechen.
Ja, das Risiko wollte ich jetzt gerade auch noch ansprechen. Wie sieht denn das aus im Gegensatz zur absoluten Nutzlosigkeit? Gibt es Nebenwirkungen dieser Produkte?
Also fangen wir nochmal bei den Kinderimpfstoffen an. Dort sind tatsächlich keine relevanten Nebenwirkungen bekannt. Da kann es natürlich zu den üblichen Impfreaktionen an der Einstichstelle kommen oder so etwas. Aber wenn man also Säugling mit der Passivimmunisierung impft, sind keine kurzfristigen Reaktionen bekannt, die ernst wären. Das ist also eine risikoarme Impfung. Allerdings kennen wir die mittleren bis langfristigen Wirkungen nicht. Und die sind auch sehr schwer festzustellen, weil die natürlich, ich sag mal, im Impforchester untergehen. Weil ja heutzutage kriegen ja die Kinder so viele verschiedene Impfstoffe, dass es dann fast unmöglich ist, eine mittelfristige oder langfristige Risikoanalyse durchzuführen. Aber wir reden hier von natürlich Allergien und Autoimmunerkrankungen, die sehr wahrscheinlich oder von denen wir auch wissen, dass Impfstoffe die auslösen können. Und deswegen bin ich der Meinung, wenn der Impfstoff keine gute Wirksamkeit hat oder klinisch irrelevant ist, wie bei dem RSV-Impfstoff, dann soll man den auch nicht nehmen, selbst wenn das Risikoprofil gering ist oder gut ist. Bei Erwachsenen ist es halt so, die beiden Aroxvi und Abrysvo, die haben auch meiner Ansicht nach Standard-Nebenwirkungsprofile. Das sind eben proteinbasierte Impfstoffe mit einem Protein, das nicht besonders toxisch ist. Das sind akzeptable Nebenwirkungen. Aber bei mResiva, dem mRNA-Impfstoff, kriegen wir natürlich die ganzen Probleme, die wir auch von den mRNA-Impfstoffen, von den Corona-Impfungen kennen, die sehr erheblich sind. Und deswegen ist dringend abzuraten, sich also mit dem mResiva mRNA-Impfstoff impfen zu lassen. Meiner Ansicht nach haben die modifizierten RNA-basierten Impfstoffe in der Prophylaxe nichts zu suchen.
Es werden immer mehr Impfstoffe auf diese Basis umgestellt. Was ist davon zu halten?
Das ist aus meiner Sicht, milde gesagt, ein schwerer Irrweg, weil wir haben ja für die Erreger, gegen die man überhaupt gut Impfstoffe entwickeln kann, sehr gut geeignete klassische Impfstoffe, die man auch sehr differenziert einsetzen kann. Also manche sind wirklich für alle Menschen schon in der Kindheit zu empfehlen, andere kann man dann für Fachpersonal benutzen und so weiter. Und die sind auch nebenwirkungsarm. Also nicht völlig risikofrei, aber nebenwirkungsarm und sind ausgewogene Immunisierungsmittel für die Primärprophylaxe. Aber diese mRNA-basierten Impfstoffe oder auch DNA-basierten Impfstoffe sind meiner Ansicht nach ein Irrweg, weil die alle dazu führen, dass eben der Körper gezwungen wird, körpereigene Zellen zu zerstören. Das geschieht so, dass eben die körpereigenen Zellen transfiziert werden und dann ein körperfremdes Eiweiß produzieren. Und das führt dazu, dass letztendlich T-Zellen oder Komplementreaktionen die körpereigenen Zellen zerstören. Und daher kommen diese scheußlichen Nebenwirkungen wie Myokarditis, Perikarditis, Gelenkentzündung, neurologische Schäden, Nervenentzündung und so weiter und so weiter, Blutgerinnungsstörungen, Endothelschäden, die wir alle von den Corona-Impfstoffen kennen. Und die sind auch zu erwarten bei allen anderen mRNA-basierten und DNA-basierten Impfstoffen. Und deswegen ist das ein Irrweg für die Primärprophylaxe. In der Behandlung schwer krebskranker Menschen könnte es anders aussehen. Da kann man auch schwere Nebenwirkungen in Kauf nehmen. Aber bei Gesunden ist das aus meiner Sicht ein Irrweg.
Also wenn wir das zusammenfassen für alle Impfstoffe, Hände weg von allen mRNA-Impfstoffen oder mRNA-Impfstoffen, egal für welche Krankheit. Und bei den herkömmlichen Impfstoffen jetzt für RSV, über die wir gesprochen haben, jetzt in diesem Gespräch, kann man machen, wenn man eine unnötige Impfung unbedingt haben will.
So würde ich es nicht ausdrücken, aber ich würde auch diese Impfung auf keinen Fall empfehlen, weder für Säuglinge noch für Ältere. Es gibt viele sinnvolle Impfungen, aber diese ist es gerade nicht.
Dr. Jobst Landgräbe, Mitglied der Mensch und Medizin Fachredaktion über die RSV-Impfung. Vielen Dank, Jobst, für das Gespräch.
Danke dir, Corinna.